Radio Prag, Nachrichten.
Ein neues Gesetz hebt Gebühren für Luftverschmutzung auf. Das tschechische Bildungswesen ist durch den Stopp der EU-Finanzen bedroht. Das Abgeordnetenhaus hat ein Mediationsgesetz gebilligt. Die Gebühren für Luftverschmutzung sollen in Tschechien künftig aufgehoben werden. Dies wird in einem Luftschutzgesetz vorgesehen, das am Freitag vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde. Die Regierungsvorlage rechnete allerdings mit einer rasanten Erhöhung der Gebühren. Die Änderung wurde bereits von der Umweltbewegung Hnutí Duha kritisiert. Ihrer Schätzung nach werde dies den Staat etwa 20 Millionen Euro pro Jahr kosten. Im Rahmen des Gesetzes wurde des Weiteren ein Vorschlag gebilligt, nachdem regelmäßige Kontrollen der Heizungskessel bei festen Brennstoffen eingeführt werden. Der Tschechischen Republik droht ein Stopp der Finanzierung aus den EU-Fonds in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Euro. Davor hat der EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration Laszlo Andor den tschechischen Bildungsminister Josef Dobeš am Freitag in Brüssel gewarnt. Die Lage sei ernst, sagte Andor vor Journalisten. Die EU wirft Tschechien vor, dass die Finanzen aus den EU-Fonds nicht nach den festgelegten Regeln und Zielen genutzt werden. Außerdem habe man schwere Verfehlungen bei der Vorbereitung der tschechischen Programme festgestellt, informierte Andor. Die Lage könne nach dem Kommissar noch gelöst werden. Tschechien wird keine Stromsperren gegen den vermehrt in sein Netz fließenden Windstrom aus Deutschland aufbauen. Der tschechische Premier Petr Nečas hat dies am Freitag in Berlin erklärt. Diese Maßnahme wäre sehr kurzsichtig gewesen, sagte Nečas. Tschechien habe sich stattdessen für einen Netzausbau entschieden. In den nächsten Jahren sollten 2 Milliarden Euro investiert werden. Gleichzeitig erwarte man, dass Deutschland seine Probleme mit der Übertragungskapazität auf seinem Gebiet lösen werde, betonte der tschechische Ministerpräsident. Das tschechische Übertragungsnetz werde durch die Überflüsse aus Deutschland von einem Blackout bedroht, sagte Nečas. Premier Petr Nečas hat am Freitag auf einer Konferenz über Energie- und Umweltpolitik in Berlin gesprochen. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat am Freitag das Gesetz zur Förderung der Meditation verabschiedet. Dies soll es ermöglichen, strafrechtliche, aber auch zivile Konflikte oder Familienkonflikte in einem außergerichtlichen Verfahren beizulegen. Aus der Vorlage wurden einige der Passagen weggestrichen, die laut der Vereinigung von Mediatoren jene Vermittler begünstigten, die zugleich Anwälte sind. Die Mediation ist ein strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes. Die Konfliktparteien wollen mit Unterstützung einer dritten, allparteilichen Person zu einer gemeinsamen Vereinbarung gelangen, die ihren Bedürfnissen und Interessen entspricht. Die Sozialdemokratische Partei CSSD will eine Obergrenze für die Belohnung der Staatsbeamten einführen. Man möchte damit die unangemessen hohen Belohnungssummen in Ministerien beschränken, sagte der CSSD-Parteichef Bohuslav Sobotka auf einer Pressekonferenz am Freitag. Dem Vorschlag der Sozialdemokraten zufolge könnten die Beamten höchstens das 6-fache ihres monatlichen Tarifgehalts als außerordentliche Belohnung erhalten. Sambia hat einen Haftbefehl gegen 3 Tschechen erlassen, die dort wegen angeblicher Spionage im Herbst letzten Jahres angeklagt worden waren. Zu Silvester sind sie in ihre Heimat zurückgekehrt, und zwar nach einer Geheimoperation tschechischer Behörden. Die 3 Männer waren im Oktober vergangenen Jahres als Touristen nach Sambia gereist, verhaftet und der Spionage angeklagt wurden sie, weil sie angeblich eine Einfahrt zu einer Kaserne und einen Militärflughafen fotografiert hatten. Zum Schluss das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien klar bzw. teilweise bedeckt und weiterhin kalt. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 10 bis minus 6 Grad Celsius, in den Berghöhen um 1000 Meter um minus 13 Grad. Soweit die Meldungen mit Margareta Kachlíková.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, herzlich willkommen bei den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Zum Wochenausklang haben wir, wie jeden Freitag, unseren Sprachkurs für Sie vorbereitet und natürlich wieder Interessantes aus Politik und Kultur Tschechiens. Der Europäische Gerichtshof hat die Tschechische Republik zu einer Zahlung verurteilt, weil sie František Kinský kein faires Verfahren beim Kampf um die Rückgabe seines Besitzes ermöglicht hat. Was es mit diesem Urteil auf sich hat, erklären wir Ihnen im ersten Tagesecho. In unserem zweiten Tagesecho werfen wir heute einen Blick in den Böhmerwald. In Quilda könnte am Wochenende nämlich ein Kälterekord fallen. Und im Sprachkurs geht es dann eher um Kältegegenmaßnahmen. Thema ist das Heizen, auf Tschechisch Topení. Und in unserer heutigen Sendereihe Spaziergang durch Prag laden wir Sie in das Palais Sternberg auf dem Hradčín ein. Dort hat uns die Kuratorin der Ausstellung Rembrandt und Co., die diese Woche eröffnet wurde, Rede und Antwort gestanden. So viel zu den Themen des Tages. Mein Name ist Marco Zimmermann. Ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie dran. Der böhmische Adlige František Oldřich Kinský hat sich in über 150 Gerichtsverfahren viele Jahre lang mit dem tschechischen Staat um das ehemalige Eigentum seiner Familie gestritten. Das Eigentum war den Kinskys nach dem Krieg aufgrund der sogenannten Beneš-Dekrete abgenommen worden. Es handelte sich um Ländereien und Gebäude im Wert von rund 2 Milliarden Euro, inklusive einiger Perlen wie dem Kinský-Palais auf dem Altstädter Ring in Prag. Großen Erfolg hatte der Adlige, der vor 3 Jahren verstarb, bisher jedoch nicht gehabt. Nur eine Kapelle hier und ein Park dort konnte er zurückgewinnen. Nun hat der Europäische Menschengerichtshof in Straßburg geurteilt und den tschechischen Staat zu einer Strafe verdonnert. Mehr dazu von Till Janser.
Umgerechnet rund 13.000 Euro Entschädigung muss Tschechien an die Nachfahren von František Oldřich Kinský zahlen. Das Land habe dem Adligen in seinen Restitutionsverfahren keine fairen Prozesse ermöglicht, begründete dies der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Kinský selbst kann sich dazu nicht mehr äußern. Er ist 2009 im Alter von 72 Jahren gestorben. Sein Anwalt Jaroslav Čapek sagte gegenüber Radio Prag, das Urteil sei für ihn eine Genugtuung und eine Ohrfeige für die tschechische Justiz. Das heißt, der gesamte Prozess der Rechtsfindung von den Gerichten erster Instanz über die Berufungsgerichte bis hoch zum Verfassungsgericht ist im Widerspruch zu den internationalen Verpflichtungen der Tschechischen Republik verlaufen. Anders gesagt, Herr Kinský ist in seinem Recht durch das Vorgehen der tschechischen Gerichte ernstlich beschnitten worden. Es geht dabei um mehrere Verfehlungen. So wurden unter anderem die Telefone von Kinský und seinem Anwalt abgehört. Vor allem aber hatten sich mehrere Politiker zu den Verfahren geäußert, was der Europäische Menschengerichtshof als mögliche Versuche einer Einflussnahme bewertete. Unter anderem hatten die Politiker öffentlich gesagt, Familien, deren Mitglieder offensichtlich Nazis gewesen seien, sollten kein ehemaliges Eigentum zurückbekommen. Im Fall Kinský war das sogar falsch. Das Eigentum hatte zum Zeitpunkt der Verstaatlichung nicht mehr seinen Eltern gehört, sondern dem damals noch nicht volljährigen František Oldřich Kinský selbst. Und der hatte sicher nicht mit den Nazis kollaboriert und besaß zudem die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. Besonders dreist versuchte es der damalige Kulturminister Pavel Dostál, der den Richtern öffentlich mitteilte, dass sie die volle Verantwortung für eine eventuelle Rückgabe von Eigentum zu tragen hätten. Doch über die Ansprüche von František Oldřich Kinský auf Rückerstattung seines Eigentums hat der Menschengerichtshof nicht entschieden. Auch sein Anwalt Jaroslav Čapek wollte sich nicht äußern, welche Bedeutung das Urteil aus Straßburg auf bereits abgeschlossene oder noch laufende Verfahren haben könnte. Gegenüber Radio Prag sagte er, in einigen Fällen sind wir noch vor Gericht, andere Fälle liegen in Straßburg zur Beurteilung. Dabei interessiert mich wirklich, wie weiter verfahren wird. Das Urteil aus Straßburg ist noch nicht rechtskräftig. Ob der tschechische Staat in Berufung gehen wird, ist noch nicht entschieden. Welche Konsequenzen zieht aber der tschechische Justizminister Jiří Pospíšil aus dem Urteil? Gegenüber den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks sagte er, ich persönlich denke, dass das Urteil vor allem eine Belehrung für die politischen Mandatsträger ist. Wenn Sie sich zu Gerichtsverfahren äußern, sollten Sie beachten, ob ein Verfahren noch läuft oder abgeschlossen ist. Kritik am Vorgehen der tschechischen Justiz wollte Pospíšil in seiner ersten Stellungnahme zum Straßburger Urteil indes nicht erkennen.
Erst die Kirchen, nun die Kinskis. Die Restitutionen halten den tschechischen Staat derzeit in Atem. Sie hörten einen Bericht von Tiljanza. Nach den warmen Gerichtssälen und Amtsstuben widmen wir uns nun dem Winter. Der hat Tschechien nämlich weiterhin fest im Griff. Ungewöhnlich tiefe Temperaturen werden nicht nur in den Bergen, sondern praktisch im ganzen Land gemessen. Extremfrost soll es aber erst am Wochenende geben. Die Meteorologen rechnen dann sogar damit, dass die bestehenden Kälterekorde gebrochen werden. Die bisher niedrigsten Temperaturen wurden in der Nähe der kleinen Böhmerwaldgemeinde Quilda, auf Deutsch Außergefilde, gemessen. Es gibt aber auch Touristen, die die arktischen Temperaturen anziehend finden und ihre Kräfte messen wollen. Der beste Ort für diese Kraftprobe scheint eben Quilda zu sein. Mehr von Martina Schneiberg-Gorra.
Wird der Kälterekord von minus 42,2 Grad Celsius fallen? Diese Frage stellen sich nicht nur die Liebhaber extremer Bedingungen, sondern auch Antonin Vojvodík. Der Mann aus der Böhmerwaldstadt Wimperk ist eigentlich nur Hobby-Meteorologe, aber seine Messungen werden für die offizielle Statistik anerkannt. Er hat angeblich die kälteste Stelle von Quilda entdeckt. Sie liegt aber nicht im Ort selbst. Auf Langlaufskiern schreitet der Amateurmeteorologe Vojvodík zu seiner weißen Minimes-Station.
Ich möchte mich bei allen bedanken, dass sich bislang niemand gefunden hat, der hier bivakiert hätte. Ich habe im Neuschnee keine Skispuren gesehen, die hierher führen würden. Dieser Ort liegt im Kerngebiet des Nationalparks. Es gibt durchaus Leute, die dabei sein und den ungewöhnlichen Frost erleben wollen. Alle fragen mich, wo diese Stelle liegt. Ich habe in den Internet-Diskussionsforen gelesen, dass inzwischen einige dies schon wissen und dass sie auf die richtige Nacht warten, um hierher zu kommen. Ich werde ihnen aber keine Anleitung geben, wo sie erfrieren können.
Dass Antonín Vojvodík den genauen Ort nur ungern verrät, ist kein Wunder. Der passionierte Meteorologe hat die kälteste Stelle erst nach jahrelangen Messungen und Forschungen gefunden. Die zahlreichen Langlauftouristen, die sich zwischen Quilda und Horská Quilda bewegen, ahnen oft nicht, dass sie nahe eines berühmten Ortes vorbeigleiten. Eine Langläuferin aus Brünn verbringt derzeit mit ihrer Kollegin einen einwöchigen Urlaub in Quilda. Ich muss zugeben, dass ich doch Befürchtungen hatte, als wir nach Quilda reisten. Und meine Familie und meine Bekannten haben mir gesagt, wir seien verrückt und dass wir hier erfrieren werden. Wir haben uns inzwischen schon an die Kälte gewöhnt. So schlimm kam es uns nicht vor. Die niedrigste Temperatur, die wir hier erlebt haben, war minus 28 Grad. Das war gleich am Sonntag. Im Freien übernachten möchten die Urlauberinnen aber auf keinen Fall. Doch der Extremfrost hat auch einige weitere Touristen in den Böhmerwald gelockt. Der bärtige Bergliebhaber František Kotásek ist mit seinen Freunden ausgerechnet wegen der Kälte gekommen. In der Nacht vom vergangenen Sonntag auf Montag fiel das Thermometer bereits einmal in die Nähe eines neuen Rekordwertes.
Diese minus 39,6 Grad Celsius, die in der Nacht gemessen wurden, haben uns ermuntert. So etwas haben wir noch nie erlebt. Das sind wirklich Extrembedingungen. Das kann man schon als Winter bezeichnen. Aber um offen zu sein, in der Nacht sind wir nicht viel draußen herumspaziert.
Bleibt abzuwarten, ob Quilda nach dem Wochenende wieder einmal in das Buch der Rekorde eingetragen wird.
Wenn Ihnen nun kalt geworden ist, können Sie sich bei unserem Sprachkurs wieder aufwärmen. Dort dreht sich heute nämlich alles um das Heizen.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Arktische Kälte herrscht seit zwei Wochen in ganz Europa. Die kälteste Nacht wird aber erst jetzt erwartet, und zwar von Samstag auf Sonntag. Wer kann, der geht lieber nicht raus und bleibt dort, wo geheizt wird. Glücklich können sich alle die schätzen, die ein Zuhause haben, mit einer Heizung.
Topeni.
Wenn es draußen friert, ist es eine angenehme Vorstellung, gemütlich einzuheizen.
Zatopit.
Und in der Wärme
Vteple.
Die frostigen Tage zu überstehen. Schlimmer ist es, wenn man jemandem einheizt.
Zatopit niekomu.
Dies heißt nämlich, jemandem die Suppe zu versalzen.
Osolit.
Beziehungsweise jemandem etwas zu versüßen.
Osladit.
Was im Tschechischen aber nicht Süßes ist, sondern bedeutet, jemandem etwas Unangenehmes zuzufügen. Zurück aber zur Heizung,
Topeni,
die dieser Tage von großer Bedeutung ist. In den Städten wird meistens Fernwärme genutzt. Hierzulande spricht man von der Fernheizung,
Dálkové topení,
die an ein Heizkraftwerk,
Teplárna,
angeschlossen ist. In manchen Miethäusern gibt es einen Heizungsraum,
Kotelna,
von dem aus eine Leitung der Zentralheizung,
Ústřední topení,
durch das Haus führt. Viele Haushalte haben ihren eigenen Kessel,
Kotel,
und die sogenannte Etagenheizung,
Etážové topení.
Kein Schornstein, kein Heizungsraum und kein Brennstofflager ist erforderlich bei solchen Heizkörpern,
Primotopy,
wie etwa einem Ölradiator,
Olejový radiátor,
oder einem Wärmestrahler,
Teplomet.
Veraltet und heute nur noch wenig gebraucht sind Nachtspeicheröfen,
Akumulačky,
und Gasradiatoren, die im Tschechischen in Anspielung an die frühere Marke Waff als
Bavky
bezeichnet werden. Und dann gibt es natürlich auch traditionelle Heizverfahren, den Ofen,
Kamna,
und den Kamin,
Grip.
Sie wärmen nicht nur, sondern schaffen auch eine gemütliche Atmosphäre. Nur darf man nicht vergessen, Holz oder Kohle im Ofen aufzulegen.
Přikládat do kamen.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Warm wird Ihnen auch im folgenden Spaziergang durch Prag. Wir laden Sie ins Palais Sternberg auf den Hradschin ein. Die Prager Nationalgalerie besitzt eine umfangreiche Sammlung holländischer Kunst, die weltweit geschätzt wird. 5 Jahre lang wurde diese Sammlung restauriert und katalogisiert, um sie nun der Öffentlichkeit in vollem Glanz vorzustellen. Unter dem Titel Rembrandt und Co. wurde am vergangenen Mittwoch im Palais Sternberg eine Ausstellung eröffnet, in der mehr als 130 Gemälde und 80 Radierungen holländischer Meister zu sehen sind. Martina Schneibergowa hat kurz vor der Vernissage mit der Kuratorin der Ausstellung, Anja Szewczyk, gesprochen.
Spaziergang durch Prag. Frau Szewczyk, wie entstand überhaupt die Idee, eine solche Ausstellung mit Rembrandt im Mittelpunkt, aber nicht nur von Rembrandts Werken zusammenzustellen?
Als wir vor 5 Jahren damit begonnen haben, den Gesamtbestand holländischer Malerei in den Sammlungen der Nationalgalerie zu analysieren, mit dem Ziel, einen Bestandskatalog zusammenzustellen, bekamen wir sofort die Idee, dass eigentlich die Schätze hier so kostbar, so wertvoll, so interessant sind, dass es schade wäre, wenn die ganzen Bilder in einem Buchdeckel verbleiben. Und wir haben frühzeitig damit begonnen, die Ausstellung vorzubereiten, um der Öffentlichkeit auch den ästhetischen Reiz dieser Schätze vorzuführen.
Wie kann man sich das erklären, dass damals im 17. Jahrhundert so viele Gemälde in Holland entstanden sind und dass da so viele Hunderte von Malern tätig waren?
Es ist in der Tat eine der großen Überraschungen, wenn wir auf die nördlichen Niederlande zu Beginn des 17. Jahrhunderts schauen. Die nördlichen Provinzen haben sich losgesagt von den spanisch regierten Niederlanden. Es war eigentlich in Europa eine Zeit der Kriege, eine Zeit der wirtschaftlichen Rezession. Aber die junge holländische Republik fand einen wunderbaren Nischenplatz. Viele Innovationen, die erste Weltbörse zum Beispiel wurde in Amsterdam gegründet. Die erste Aktiengesellschaft geht auf die Holländer zurück, nämlich die Ostindische Kompanie. Viele Mechanismen wurden entwickelt mit großer Kreativität und Effizienz, die dazu führten, dass nach wenigen Jahren Amsterdam zum größten Zentrum nicht nur der Wirtschaft, aber auch der Kultur in Europa wurde. Und wir müssen eigentlich den Holländern dankbar sein, dass sie einen Großteil ihrer erwirtschafteten Gelder in Kunst investiert haben. Wir wissen, dass ungefähr 600 bis 700 Maler tätig waren in der ganzen Republik, die jährlich zahllose Bilder schufen und natürlich auch unter die Leute brachten. Es gibt Reiseberichte, die sie mit Erstaunen feststellen, dass auch in einer Bäckerei, in einer Schusterwerkstatt Ölgemälde hängen, was in Vorzeiten eigentlich ein Privileg der reichen Schichten waren. Also all das erklärt diesen Boom. Ein bisschen, aber die Überraschung und das Wunder bleibt. Und dass so viele Bilder gerade in Prag erhalten geblieben sind, verdankt sich eben dem Reiz der Bilder, der Erzählreichtum, der Farbreichtum, die wunderbaren ästhetischen Momente, die man vor ihnen erlebt und die frühzeitig auch die böhmischen Sammler fasziniert hat und eine Kontinuität in der Sammlungstätigkeit ergeben hat, die wir heute noch genießen dürfen.
Die Prager Sammlung, also die Sammlung der Nationalgalerie, gehört also wirklich zu den besten oder am höchsten geschätzten.
Es ist von der Anzahl und von der Zusammensetzung sicherlich eine der renommiertesten Sammlungen in Europa. Ich denke, dass auch jetzt die Veröffentlichung des Bestandskataloges sicherlich die Sammlung noch breiter bekannt macht. Denn wie gesagt, viele Bilder waren bislang überhaupt nicht publiziert, waren auch unter unseren Kollegen, den Spezialisten, nicht bekannt. Und ich hoffe sehr, dass durch diesen Katalog nicht nur unter dem tschechischen, aber hoffentlich auch unter dem tschechischen Publikum der Stolz auf diese Sammlung geweckt wird.
Die Werke von der Nationalgalerie stellen also den Kern der Ausstellung, aber man kann hier nicht nur diese Werke bewundern. Mit wem arbeiteten Sie zusammen bei den Vorbereitungen?
Selbstverständlich, der größte Teil, das haben Sie richtig gesagt, setzt sich aus den Werken der Sammlung zusammen, die es auch einfach verdient haben, endlich mal gezeigt zu werden. Viele Bilder sind natürlich im Depot, was nicht heißt, dass sie keine Qualität haben. Ein Depot ist eigentlich eine verschlossene Schatzkammer, die heute dank der Ausstellung und dem ganzen zweiten Stockwerk, das hier den Holländern nun gewidmet ist, endlich an die Öffentlichkeit tritt. Aber was uns eben auch im Verlauf der Forschung fasziniert hat, sind die Beziehungen, die Bilder aus Prag zu Bildern aus anderen Sammlungen haben. Und wir sind sehr froh und dankbar, dass viele Institutionen genauso fasziniert waren von der Konzeption, hier Bilder zusammenzuführen, die ursprünglich einmal in der Werkstatt des Künstlers gemeinsam vorlagen und durch die verschiedenen Sammlungstätigkeiten getrennt wurden. Wir vereinigen hier wieder nach Jahrhunderten eine Familie, ein Vater mit Tochter aus Prag, mit der Mutter und dem Sohn, das heute in Budapest ist. Wir bringen zusammen zwei Genremalereien von Nicolas Vercolje, ein Jäger, der um ein junges Mädchen wirbt, aus Berlin. Und hier in Prag ist das Gemälde eines jungen Rosenkavaliers, was der Künstler ursprünglich als Gegenstücke konzipiert hat. Und solche Begegnungen finden hier statt. Und ich hoffe, dass Sie auch mit den Betrachtern und Besuchern in einen Dialog treten. Es ist also nicht nur die Prager Sammlung, die sich vorführt, sondern auch kostbare Leihgaben, die die Prager Sammlung nochmal besonders akzentuieren.
Kommen wir noch auf den bekanntesten Maler zurück, also Rembrandt. Wie ist er hier vertreten?
Ja, also wir haben einen eigenen Saal. Rembrandt, der Stadt Amsterdam, in der er tätig war, auf dem Höhepunkt seiner Karriere und auch seinen Konkurrenten gewidmet. Rembrandt selbst ist hier, wie gesagt, durch zwei originale Werke im Öl vertreten. Im grafischen Kabinett finden wir weitere Radierungen von ihm, denn er war auch ein sehr innovativer und qualitätvoller Grafiker. Aber was interessant ist, wir finden hier zum Beispiel auch zwei Bilder, die Rembrandts Signatur tragen. Das eine Bild hat eine authentische Signatur. Wir wissen aber heute, dass es nicht von Rembrandt selbst gemalt wurde, sondern von einem seiner Schüler, Willem Troost. Aber wie gesagt, die Signatur ist authentisch und wir wissen somit, dass dies ein Bild war, das Rembrandt in seiner Werkstatt als so gut erachtet hat, dass er es unter seinem Namen, unter seiner Handelsmarke Rembrandt verkauft hat. Das ist auch archivalisch belegt, dass Rembrandt sehr viel Geld mit den Arbeiten seiner Schüler verdient hat. Wir können uns das so vorstellen wie heute, wenn ein Modedesigner in ein Atelier hat und andere arbeiten für ihn. Das war insofern gängige Praxis, aber Rembrandt war darin natürlich sehr erfolgreich. Das zweite Bild, das ich erwähnt habe, trägt eine Rembrandt-Signatur, die aber nun gefälscht ist. Und es ist das Werk von seinem letzten Schüler, Art de Gelder, Vertumnus und Pomona, das wirklich einmal später in Fälschungsabsicht, der natürlich ein originaler Rembrandt hatte, höhere Preise mit dieser gefälschten Unterschrift versehen würde. Nichtsdestotrotz, das Bild stammt von seinem treuesten Schüler und zeigt in vielen Dingen die Züge von Rembrandts Stil und Rembrandts Auffassung. Weitere Werke sind eine Arbeit seines Lehrers, Pieter Lastmann, die den Ausgangspunkt von Rembrandts Kunst in gewisser Weise zeigt, und weitere Werke seiner Schüler, eine besondere Paarung stellt die Darstellung von Rembrandt selbst als Hirte, als Gegenstück zu dem Bild von Saskia, seiner Frau, als Hirtin dar. Diese Bilder kommen aus Amsterdam und Braunschweig und werden hier zusammengeführt. Sie stammen von einem der berühmtesten Schüler Rembrandts, Robert Flink, der später auch die Werkstatt übernahm.
Bis wann sind diese Einflüsse von Rembrandt und diese Kreise zu finden noch in der holländischen Kunst? Geht das noch bis in das, sagen wir, 18. Jahrhundert hin?
Ich denke, man kann wahrscheinlich in jedem Jahrhundert Nachfolger finden. Es gab immer natürlich Modewellen. Auch in Rembrandts eigener Zeit galt er später als etwas altmodisch. Es kam der französische Klassizismus mit den glatten, sehr fröhlich-farbigen Gemälden, die ganz andere Themen auch aufgriffen. Aber sein Vermächtnis zeigt sich in jedem Jahrhundert. Und das ist, denke ich, das Zeichen eines wirklich großen Künstlers, der nicht nur Anhänger hatte, aber der bis heute eigentlich zeitlos ist. Wir kennen Aussagen von Vincent van Gogh, der begeistert vor den Bildern von Rembrandt stand und sie als Mysterium betrachtet hat. Auch tschechische Künstler wie Emil Filler setzten sich mit Rembrandt auseinander, und ich glaube, das wäre eine sehr lange Liste der Künstler. Aber
wie kann man sich die Werkstatt von Rembrandt vorstellen? Hat er irgendwie um sich so begabte junge Künstler gesammelt und dann einige von ihnen weiter gefördert in seiner Werkstatt?
Also wir wissen heute von ungefähr mehr als 50 Schülern, die Rembrandt ausgebildet hat, 50 namentlich bekannte Schüler. Es ist natürlich, es gab auch Lehrlinge, die sich zum Beispiel nur mit Zeichnen beschäftigt haben in damaliger Zeit, von denen vielleicht auch gar kein Werk erhalten geblieben ist. Was wir auch wissen, ist, dass Rembrandt schon eine sehr gewisse Auswahl getroffen hat. Es war sehr teuer, bei ihm zu studieren. Also es war damals ja so, nicht, dass der Meister den Lehrling bezahlt, sondern der Lehrling den Meister. Und wir wissen, dass Rembrandt zum Teil 100 Gulden jährlich für die Ausbildung verlangt hat. Das war schon ein hoher Preis. Ungefähr kann man sagen, dass mit 200 Gulden pro Jahr eine vierköpfige Familie leben konnte. Also das war schon eine gewisse Auswahl. Und das ist natürlich alles Theorie, aber ich denke mir so, dass auch wirklich nur Eltern investiert haben, die davon überzeugt waren vom künstlerischen Talent ihres Sohnes. Der Verbleib in der Werkstatt bei Rembrandt war ganz unterschiedlich. Da gibt es eigentlich keine festen Lehrzeiten, wie man sich das heute vorstellt, mit einem Examen. Und es gab auch Künstler, die nur kurze Zeit bei ihm nachgewiesen sind, die dann weiterreisten. Aber seine Anziehungskraft war enorm. Das kann man an den Zahlen ablesen.
Die Ausstellung im Prager Palais Sternberg ist noch bis zum 27. Mai dieses Jahres zu sehen und wird durch ein reichhaltiges Begleitprogramm ergänzt. Damit sind wir dann auch heute schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Morgen sind wir wieder, wie immer, um 14 Uhr für Sie da. Bis dahin besuchen Sie einfach unsere Website www.radio.cz. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Natürlich sind wir auch im World Wide Web präsent. Sie können uns auf unserer Facebook-Seite besuchen, die komplette Sendung als Podcast abonnieren oder uns mobil über die App des Tschechischen Rundfunks empfangen. So viel für heute von Radio Prag, den deutschsprachigen Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal.